ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Russland und Nordkorea schließen Beistandspakt. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten unter anderem über die Zahlung von Bürgergeld an Geflüchtete aus der Ukraine. Und das UN-Menschenrechtsbüro erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, dem 19. Juni um 16.30 Uhr. Russland und Nordkorea wollen sich künftig im Fall einer Aggression von außen gegenseitig Beistand leisten. Die beiden Staatschefs Putin und Kim Jong-un unterzeichneten in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang einen sogenannten Partnerschaftsvertrag. Putin sagte, sollte ein Land angegriffen werden, könne es auf die Unterstützung des anderen zählen. Darüber hinaus wolle er eine militärisch-technische Zusammenarbeit mit Nordkorea nicht ausschließen. Der russische Präsident war gestern zu einem Besuch in Pyongyang eingetroffen. Er dankte dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un für die Unterstützung im Ukraine-Krieg. China hat eine Unterstützung Russlands beim Angriffskrieg gegen die Ukraine bestritten. Aus Peking kam scharfe Kritik an den USA nach entsprechenden Vorwürfen durch US-Außenminister Blinken. Der chinesische Außenministeriumssprecher Lin Jian sagte, im Umgang mit der Ukraine-Krise hat China nie Öl ins Feuer gegossen und versucht, von der Situation zu profitieren und hat sich immer für Friedensgespräche eingesetzt. Lin unterstrich, wir wehren uns entschieden dagegen, dass die Vereinigten Staaten falsche Informationen ohne Beweise verbreiten und die Schuld auf China abwälzen. US-Chefdiplomat Blinken hatte China gestern bei einem Auftritt mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg aufgefordert, die entscheidende Hilfe für Russlands Rüstungsindustrie einzustellen und erklärt, sie werde durch die Importe von Werkzeugmaschinen und Mikroelektronik aus China unterstützt. In Deutschland wollen die Innenminister von Bund und Ländern ab heute in Potsdam 3 Tage lang beraten, unter anderem über die Zahlung von Bürgergeld an Geflüchtete aus der Ukraine. Mehrere Unionspolitiker hatten zuletzt gefordert, Ukrainern künftig nur noch die geringeren Leistungen für Asylbewerber zu gewähren. Denise Friemann aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gibt Antwort auf die Fragen, warum bekommen Ukrainer und Ukrainerinnen überhaupt Bürgergeld, wie viele sind es und wie viel Geld wurde dafür bereits ausgegeben?
In Deutschland gibt es mehr als 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine. Rund 728.000 von ihnen bekommen laut aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung Bürgergeld. Davon sind aber nur etwas mehr als 500.000, also knapp die Hälfte aller ukrainischen Geflüchteten in Deutschland, wirklich erwerbsfähig und können arbeiten. Von denen beziehen etwa 60% Bürgergeld. Ungefähr ein Viertel hat bereits einen Job und ist nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen. Dass Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt Bürgergeld bekommen und keine Asylbewerberleistungen wie alle anderen Geflüchteten, ist eine Sonderregelung. EU-weit bekommen Geflüchtete aus der Ukraine automatisch einen befristeten Aufenthaltsstatus und dürfen auch arbeiten. Zusätzlich dazu haben Bund und Länder im April 2022 entschieden, dass Geflüchtete aus der Ukraine Bürgergeld bekommen. Ein Grund dafür war, dass Geflüchtete auch für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein aufwendiges Asylverfahren durchlaufen müssen und die Behörden damit überfordert gewesen wären. Durch diese Regel bekommt ein alleinstehender Geflüchteter aus der Ukraine beispielsweise 103 Euro mehr pro Monat als ein alleinstehender Geflüchteter aus einem anderen Land. Bis jetzt hat die Bundesregierung rund 11 Milliarden Euro für das Bürgergeld an ukrainische Geflüchtete und die damit verbundenen Sozialleistungen ausgegeben.
Vor dem Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Potsdam hat sich der Deutsche Städtetag gegen eine Streichung des Bürgergelds für Ukraine-Flüchtlinge ausgesprochen. Wir blicken in den Nahen Osten. Im Gazastreifen setzt die israelische Armee ihre Offensive gegen die Terrororganisation Hamas fort. In Rafah sind Panzer tiefer in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen, Auch Kampfflugzeuge und Drohnen sind dort im Einsatz. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mindestens 8 Menschen getötet. Unterdessen hat das UN-Menschenrechtsbüro einen Bericht veröffentlicht, der Israel schwere Vorwürfe macht. Konkret geht es um mehrere israelische Angriffe zwischen Oktober und Dezember im Gazastreifen. Laut den Vereinten Nationen hat Israel dabei nicht genug auf den Schutz von Zivilisten geachtet, wie Katrin Hondl berichtet.
Ein Wald aus großformatigen Porträtfotos an Holzstangen bedeckt heute den Platz vor dem Genfer UNO-Gebäude. Die Fotos zeigen die Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Hamas sind. Die Installation ist eine israelische Protestaktion. Das UN-Menschenrechtsbüro hat einen Bericht veröffentlicht, der Israel schwere Vorwürfe macht. Konkret geht es um 6 israelische Angriffe in den Monaten Oktober bis Dezember im Gazastreifen. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen hat Israel bei diesen Militäraktionen nicht genug auf den Schutz von Zivilisten und ziviler Infrastruktur geachtet. Mindestens 218 Menschen seien bei diesen 6 Einsätzen getötet worden. Die israelischen Streitkräfte hätten bestimmte Bombentypen verwendet, die Gebäude massiv zerstören können und damit Wohnhäuser, eine Schule, ein Flüchtlingslager und einen Markt angegriffen. Das UN-Menschenrechtsbüro nennt die Angriffe symbolträchtig. Solche Angriffe gegen die Zivilbevölkerung könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, heißt es in dem Bericht. Denn das Kriegsrecht, das Teil des humanitären Völkerrechts ist, verlangt, dass zivile Einrichtungen möglichst verschont werden müssen. Auch die Tatsache, dass sich Hamas-Terroristen in einem der Gebäude aufgehalten haben, so der Bericht, mache nicht ein ganzes Wohnviertel zum legitimen Angriffsziel. Die israelische Botschaft in Genf hat den Bericht des UN-Menschenrechtsbüros zurückgewiesen, unter anderem mit der Begründung, das Hochkommissariat für Menschenrechte sei für die rechtliche Analyse bewaffneter Konflikte nicht zuständig.
Vom Gazastreifen und dem Süden Israels nun zum Norden des Landes. Neue israelische Militärpläne haben die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts mit der pro-iranischen Hisbollah im Libanon geschürt. Wie ein Armeesprecher mitteilte, haben ranghohe Kommandeure operative Pläne für eine Offensive genehmigt. Die Bereitschaft der Truppen werde weiter erhöht. Israels Außenminister Katz drohte mit einem umfassenden Krieg, der die Hisbollah zerstören und den Libanon schwer treffen werde. Aus den USA kamen Warnungen vor diesem Schritt. Es dürfe keine zweite Kriegsfront im Nahen Osten entstehen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby. Überhaupt nehmen die Spannungen zwischen Israel und den USA zu. Israels Ministerpräsident Netanyahu warf den USA in einer Videobotschaft vor, Waffen und Munition für sein Land zurückzuhalten. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass die Beziehungen zwischen den USA und Israel auf einem historischen Tiefstand sind, dann muss man sich nur die offen hervortretenden Verstimmungen der letzten Stunden ansehen. Dabei war US-Außenminister Blinken gerade erst wieder zu Gesprächen in Israel, ebenso wie Amos Hochstein, der US-Vermittler für den Libanon. Und dennoch ging Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die USA frontal in einer Videobotschaft an.
It's inconceivable that in the past few months
Es ist unverständlich, dass die US-Regierung in den letzten Monaten Waffen und Munition für Israel zurückgehalten hat. Israel, Amerikas engster Verbündeter, kämpft für sein Leben gegen Iran und unsere anderen gemeinsamen Feinde. Außenminister Blinken hat mir versichert, dass die Regierung Tag und Nacht daran arbeitet, diesen Flaschenhals zu beseitigen. Und ich hoffe natürlich, dass das so ist. Es sollte so sein. Im Zweiten Weltkrieg hat Churchill den USA gesagt, gebt uns die Instrumente, wir machen den Job. Und ich sage, gebt uns die Instrumente und wir erledigen den Job viel schneller. Abgesehen von der Frage, ob es richtig ist, den Krieg gegen die Hamas mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland zu vergleichen, die USA sind mit Abstand der größte Waffenlieferant für Israel. Vor allem seit dem 7. Oktober wurden die Lieferungen noch einmal deutlich erhöht. US-Präsident Biden hatte im April zusätzliche Lieferungen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar an Israel genehmigt, darunter zehntausende Stück Munition und Bomben. Aus dem US-Außenministerium hieß es deshalb prompt, man wisse nicht, wovon Netanyahu spreche. Und Außenminister Blinken sagte gestern,
We, as you know, are continuing to review
Wie Sie wissen, prüfen wir eine Lieferung von 2000 Pfund Bomben, über die Präsident Biden gesprochen hat, wegen unserer Sorge, dass sie in dicht besiedeltem Gebiet verwendet werden könnten. Das wird weiterhin geprüft. Alles andere läuft normal und in der Perspektive sicherzustellen, dass Israel alles hat, was es braucht, um sich gegen vielfältige Herausforderungen zu verteidigen. Die Verstimmung ist groß. Ein Treffen auf Regierungsebene an diesem Donnerstag, das sich mit der Bedrohung durch den Iran befassen sollte, haben die USA abgesagt. Die Spannungen fallen in eine Zeit, in der einerseits der Krieg in Gaza längst nicht zu Ende ist und andererseits eine Eskalation im Norden mit der Terrormiliz Hisbollah im Libanon droht. Israels Streitkräfte haben mitgeteilt, die Einsatzpläne für eine Offensive im Libanon seien beschlossen. Allerdings steht die politische Entscheidung noch aus. Amos Hochstein, der US-Vermittler, ist heute im Libanon im Bemühen um eine diplomatische Lösung. Es gibt in Israel auch immer mehr Zweifel, ob die Armee einen großen Krieg im Libanon überhaupt stemmen kann, und Unverständnis über die Aussagen von Netanyahu. Der Investigativjournalist Raviv Drucker sagte im Fernsehsender Channel 13, unser Interesse und unsere Abhängigkeit von der amerikanischen Regierung stehen außer Frage. Warum macht Netanyahu sowas? Das ist ganz deutlich ein einseitiger Schritt, der die amerikanische Regierung wahnsinnig macht und in unserer Region Schwäche, in unserer Abschreckung vermittelt. Welche Schlüsse sollen Nasrallah und Khamenei ziehen, wenn sie hören, dass wir keine Waffenlieferungen aus den USA erhalten? Und es gibt in Israel auch ein gewisses Verständnis für die Irritationen in den USA, beispielsweise von Moshe Bogi Yaalon, der mal Verteidigungsminister und Generalstabschef war. Er sagte im israelischen Radio, der Staat Israel ist für die USA von großem Wert, das zeigen sie uns seit vielen Jahren. Ich weiß auch, was sie an uns haben. Aber bei dieser realitätsfernen Regierung, die nicht in der Lage ist, eine Entscheidung für eine Nachkriegsordnung zu fällen, die nicht in der Lage ist, Geiseln zu befreien und den Anschein macht, als würde sie die USA eher in einen regionalen Krieg verwickeln wollen, als den Rahmenplan der Amerikaner anzunehmen, da kann ich die Wut der Amerikaner verstehen. Ein weiterer Akt im zurzeit schwierigen Verhältnis zwischen Israel und den USA steht spätestens Ende Juli bevor, wenn Benjamin Netanyahu eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses halten wird. Mehrere demokratische Abgeordnete haben bereits angekündigt, der Rede fernzubleiben. US-Präsident Biden soll dann, dem Vernehmen nach, nicht in Washington sein. Und auf eine Einladung ins Weiße Haus, seit dem Amtsantritt der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung, wartet Benjamin Netanyahu noch immer.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.